Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Eins zurückblicken, und zwar nach Baden-Württemberg. Es trug sich da etwas zu, nämlich sind zwei Polizisten Mitglieder geworden einer Ku Klux Klan Gruppe dort, den European White Knights. Diese beiden Beamten wurden dann als Brian und JJ Green getauft. Erzählen Sie uns ein bisschen mehr. Was war das für eine Gruppe? Wie war die strukturiert? Wer steckte dahinter? Was war die Ideologie, dass wir uns jetzt ein bisschen annähern dem Phänomen Ku Klux Klan in Deutschland?
Die European White Knights waren so quasi der Schwaben-Clan. Es war eine Ku Klux Klan-Gruppe in Baden-Württemberg, die sich sehr gezielt gleich am Anfang auch auf das Publikum Polizisten konzentriert hat, die gesagt haben, es gibt da ein großes Interesse.
Können Sie ein bisschen näher rangehen ans Mikrofon? Näher? Und okay. Helmer, würden Sie uns noch ein klein bisschen mehr Dampf auf das Obermeiersche Mikro geben? Das wäre super, damit man uns besser versteht.
Und bei dieser Gruppe, bei dem Schwaben-Clan, begab sich dann eben, dass zwei Polizisten tatsächlich Mitglied wurden. Die haben quasi auch bekundet, dass sie Anhänger dieser Weltanschauung sind. Sie haben bekundet, dass sie zum Beispiel keine jüdischen Vorfahren haben, dass sie auch kein dunkelhäutiges Blut quasi in ihrer Ahnenlinie haben. Und das Witzige ist eigentlich später, ich meine, witzig, für mich ist auch schockierend, dass diese beiden Herren dann später, als es alles aufflog, als sie sich vor einem Untersuchungsausschuss dazu äußern mussten, behauptet haben, dass sie ja nur dachten, das wäre eine Gruppe, die der Traditionspflege und zur Pflege des christlichen Weltbildes sich zusammenfinden würde, weil es geht doch da auch um ein Kreuz, also in Klammern um ein brennendes. Und die dann auch noch vorgebracht hätten, ja, sie wären da auch beigetreten, um Frauen kennenzulernen. Und das war dann wirklich so der Moment, wo man wirklich sagen muss, geht's eigentlich noch? Polizisten, die dann behaupten, sie wüssten nicht, was der Ku Klux Klan ist. Nur mal hier so eine Frage, wer weiß es nicht? Ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, na, der Ku Klux Klan ist eine, ich glaube, viele kennen es einfach, ist eine amerikanische Rassistenvereinigung, die einfach schon seit mittlerweile Jahrhunderten Jagd und Hetze auf Dunkelhäutige, auf Andersgläubige macht. Und diese Polizisten sind allen Ernstes mit dieser Ausrede auch noch, in meinen Augen ist es nämlich eine Ausrede, durchgekommen. Mhm. Die beiden sind heute noch im Dienst.
Ja. Das so ein bisschen als Einstieg, um uns anzunähern dem Thema. Vielleicht noch ein kleines Wort. Die sind da dann richtig zum Ritter geschlagen worden, zum Mitglied geschlagen worden, mussten mit Blut auch unterschreiben. Und in so einer Burgruine war das. Geben Sie uns noch einen Eindruck?
Wenn man dann so diese Beschreibung dann so das erste Mal hört, ist es schon auch ein bisschen skurril. Da gibt es dann so Treffen in Kellern, wo man dann auch so mit Teelichtern sich so, also Kreuze baut, wo dann so lauter so Teelichter draufstehen, damit das Kreuz erleuchtet wird, wo es einen Blutschwur gibt, wo man dann sich quasi anpiekst und mit seinem eigenen Blut schwirrt, oder wo dann auch mit so Dekoschwertern in Burgruinen unter dem Schein des Feuers man den Ritter JJ Green oder Brian quasi aufnimmt. Das hört sich jetzt alles ein bisschen skurril an, und ich muss auch gestehen, am Anfang dachte ich mir auch, das kann doch irgendwie nicht sein, das müssen doch totale Idioten sein. Wenn man dann aber mitkriegt, wie sehr sich diese Gruppierungen auch schon Gedanken machen, wie man denn ihr Weltbild umsetzen kann in die Tat, wie sie sich Gedanken machen, dass man doch gezielt zum Beispiel eben auch Polizisten anwerben sollte, dass man eine Untergruppe für Polizisten gründen sollte, weil Polizisten haben ja den Vorteil, die wissen, wie man mit Waffen umgeht. Das hat für uns dann auch ziemlich schnell aufgezeigt, dass das, was man sehr, sehr schnell als einen verrückten Grüppchen abtut, auch sehr, sehr großes Potenzial einfach auch für Gewalttaten zeigt.
Genau, und das wollen wir jetzt ein bisschen ausarbeiten. Kurz zu der Recherche. 4 Jahre haben Sie gebraucht für das Buch.
Also nicht durchgehend, nicht Vollzeit.
Naja, Sie haben zwischendrin die Panama Papers enthüllen müssen und mehr als das. Und dennoch, geben Sie uns einen kleinen Abriss in etwa. Was waren Ihre Recherchewege? Wo haben Sie da gegraben und gewühlt?
Also angefangen hat es eigentlich erst mit dem Aufkommen oder dass der NSU aufgeflogen ist und das ziemlich schnell dann bei den Ermittlungen klar wurde, da gibt es auch NSU-Bezüge. Ja. Das zum Beispiel Mitglieder dieses Trios schon in den 90er Jahren an Kreuzverbrennungen teilgenommen haben. Dass dann zum Beispiel der Chef dieser ermordeten Polizistin, Michelle Kiesewetter, dass der eben einer dieser zwei Polizisten war, die Mitglied im Clan waren. Da haben wir uns damals, Tanjew hat den NSU damals thematisch betreut, die Frage gestellt, lass uns doch mal diesen Clan-Bezügen nachgehen und haben erstmal versucht, alles über den NSU und da die Clan-Bezüge rauszufinden, sind aber dann auch in die Archive gegangen, haben mal alle Landesarchive angefragt und haben mal geschaut, was gibt es denn eigentlich in Deutschland und sind drauf gekommen, ja, die Spur des Ku Klux Klan lässt sich bis in die 20er Jahre zurückverfolgen. Mhm. Und wir haben dann erste Stücke dazu veröffentlicht, also erste Artikel, und daraufhin haben sich dann auch ziemlich schnell auch Aussteiger bei uns gemeldet, die erklärt haben, naja, was ihr da beschreibt, stimmt schon, aber ihr kratzt eigentlich nur an der Oberfläche. Lasst uns doch mal treffen und dann erzählen wir euch mal, wie es wirklich ausschaut. Wir bringen euch Videos mit, wir zeigen euch mal, wie es so in unseren Chatgruppen abgeht. Wir bringen euch auch mal Kutten mit. Und das waren dann so sehr, bisschen auch unheimliche Treffen, wo man sich dann in so Landgasthöfen in Hinterzimmern trifft und dann Leute, denen man es nicht ansieht. Das sind Leute wie hier alle. Also bei denen steht nicht irgendwie Nazi hier auf der Stirn und die haben, kommen auch nicht mit einer Hakenkreuzbinde reinmarschiert, sondern ganz normale Typen, die dann auf einmal so sagen, ah ja, Herr Obermeier, wir haben telefoniert, warten Sie doch mal, und dann so aus so einer Tüte dann so ihre Clan-Kutten rausziehen und die dann so einen Laptop hinstellen und hier von unserer letzten Kreuzverbrennung in Mecklenburg-Vorpommern, und dann sieht man so nächtlich so ein 4 Meter hohes Kreuz, wo sie dann alle drum rumstehen und White Power grölen und quasi diverse Grüße zeigen. Und da wurde das dann für mich so das erste Mal so richtig fassbar und spürbar, wo dann, ich erinnere mich auch an ein Grüppchen, wo ich mal zwei Aussteiger getroffen habe, die dann so erzählt haben, wie sie da auch reingerutscht sind. Die gesagt haben, bei ihnen war das so, sie würden sich als konservativ bezeichnen und sie wollten, die haben dann auch wieder so dieses Traditionspflegeargument gebracht und haben gemeint, ja, sie haben Fable für Amerika und wollten irgendwas mit Tradition Amerika, und ja, sie sehen auch so, dass in Deutschland es doch zu viele Ausländer gäbe. Und so behaupten sie es, sind sie dann reingerutscht. Und das war dann für uns der Moment, wo wir dann auch das erste Mal Einblicke hatten so in die Mitgliederstrukturen, weil uns natürlich die Aussteiger dann auch erzählt haben, die Namen nennen konnten, wer ist denn da dabei, und das war dann für uns der große Sprung, wo wir dann einfach auch, muss man sagen, auch Leute abtelefoniert haben, wo wir gesagt haben, lassen Sie uns doch mal über Ihre Mitgliedschaft beim Ku Klux Klan reden, und das waren dann Gespräche, die manchmal so eine Sekunde gedauert haben, nämlich so lange, bis sich das Reden aufgehört hat und wir dann aufgehört haben. Aber manche andere haben sich auch wirklich so zumindest zum Teil eingelassen und versucht zu rechtfertigen und erklärt haben, das ist doch nicht so, wie sie dies sehen. Oder auch die dann gesagt haben, naja, war doch mal, ich bin da schon lange raus. Mhm. Und die dann auch versucht haben, so ihren Namen quasi aus unseren Publikationen rauszuhalten.
Seit 20er Jahren, in den 1920er Jahren, gibt es Ku Klux Klan-Gruppen in Deutschland. Wie ist denn die Dimension heute?
Es ist eine definitive Antwort, kann ich nicht geben. Die Bundesregierung geht von 4 aktiven Gruppen aus. Wir sehen zurzeit zumindest eine noch sehr aktive, die sich so im Raum Berlin tummelt. Das ist um so einen selbsternannten Bischof. Wenn man so zahlenmäßig sich festlegen müsste, würde ich sagen, es ist mittlerweile eine Gruppe von unter 100 Leuten in Deutschland. Das ist auch in Deutschland. Der letzten Jahre. Gruppe heißt, sagt nee. Nichts über die Gefährlichkeit aus.
Und das jetzt so als kleiner Teaser für das letzte Drittel unseres Gesprächs. Diese Personen, die KKK als Überschrift haben, sind vernetzt auch mit anderen rechtsextremen Gruppen. Also es gibt da auch, das sind sozusagen keine Solitäre, keine Einzelkämpfer, sondern die sind in einer größeren rechtsextremen Erlebniswelt auch verortet. Aber das ist eine kleine Ankündigung.
Aber ich glaube, auch da muss man sich klar machen, der Ku Klux Klan in Deutschland hat sich eigentlich seit der Nachkriegsphase immer wieder auch an Amerika orientiert. Es sind immer wieder auch Ku Klux Klan-Chefs nach Deutschland gekommen, um quasi die deutsche Szene anzuheizen. Und die, wenn man sich dann anschaut, die amerikanischen Clan-Chefs, die gehen da relativ offen um. So, die machen auch viel PR, die geben Interviews, und wie die dann schwärmen über ihre deutschen Brüder, und auch in einer Zeit, zum Beispiel in den 90er Jahren, als er bei uns Flüchtlingsheime gebrannt haben, wo sie dann schwärmen. Jetzt haben sie es endlich verstanden, unsere deutschen Brüder. Jetzt fängt der Untergrundkampf an. Und genauso quasi in der Zeit, wo man bei uns so einen Anstieg der Gewalttaten sieht, sieht man auch, dass der Ku Klux Klan vermehrt nach Deutschland kommt, dass die Leute hierher schicken zu Kreuzverbrennungen und zu quasi ideologischen Schulungen und denen auch erklären, so machen wir das in Amerika. Und schaut doch mal, ob ihr nicht sowas auch in Deutschland machen wollt.
Und ich würde jetzt gerne einen kleinen Run durch die Geschichte machen, bis ins Heute und dann in den 20er Jahren in Deutschland anfangen, wo wir, glaube ich, jetzt keine Zeit haben in unserer knappen halben Stunde, ist auf die Wurzeln dieser Vereinigung in den USA einzugehen. Das ist auch ausführlich beschrieben in diesem Buch. Aber fangen wir an. In Deutschland, 20er Jahre, zwei Gruppen habe ich mir notiert. Die Ritter zum feurigen Schwert und die Ritter des feurigen Kreuzes. Nach dem Ersten Weltkrieg haben es die mit der Polizei zu tun bekommen, weil sie Gewaltstraftaten begangen haben. Ein paar Worte dazu. Wie können wir uns das vorstellen damals, Weimarer Republik?
Weimarer Republik war ja eine Zeit, wo man auch in Deutschland so quasi das Aufkommen von vielen rechten Gruppen hatte, von kleineren und größeren. Und da hat sich in Berlin ziemlich schnell um einen Pfarrer herum eine Gruppe gebildet, die je nachdem, also es gab diese zwei Namen, eben die Ritter zum feurigen Kreuz oder die Ritter des feurigen Kreuzes. Selber haben sie sich Ritter des feurigen Kreuzes genannt, die sich quasi so ein Sammelbecken waren, die dann auch so Gruppierungen wie dem Stahlhelm, das waren so Kampfverbände, Leute rekrutiert haben, aber auch aus einfach rechtsextremen Parteien und die also auch dazu aufgerufen haben, wir wollen jetzt was ändern. Lasst uns doch im Geheimen für unsere deutsche Nation kämpfen, gegen die Roten, gegen die Gelben, wurden sie auch genannt in einem Schriftzug und einfach ganz klar einfach auch ja, die Linken. Und die Behörden kamen dann diesem Bund auf die Spur, da es zum einen einen Mord gab und zum anderen ein Mitglied mal verschwunden war und sich da quasi die Eltern so an die Polizei gewandt haben und gesagt haben, naja, unser Sohn ist irgendwie weg, können Sie uns helfen? Und dann rausgekommen ist, dass der Sohn eben auch Mitglied in einer solchen Gruppe war. Diese Gruppe hat auch ziemlich schnell einen Ableger in Deutschland aufgemacht, hat auch den Kontakt nach Amerika gesucht, zumindest haben das einige Mitglieder zu Protokoll gegeben. Die ist aber dann intern zerbrochen, auch daran, dass der Chef so ein bisschen Geld unterschlagen haben soll und zum anderen, dass im Leitungsgremium ein Amerikaner saß und dann irgendwann diese deutschen Rechten draufkamen, irgendwie kann das doch gar nicht passen. Wenn wir hier für das deutsche Volk quasi kämpfen wollen und eine reine deutsche Nation und da haben wir einen Amerikaner, der uns irgendwie Befehle gibt.
Mhm. Naja, also man findet eigentlich kaum eine Facette des Rechtsextremismus, die nicht irgendwie dann wieder mit Widersprüchen auch behaftet ist, denke ich. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielen dann amerikanische Soldaten eine Rolle, die hier stationiert waren, GIs. Was hat es damit auf sich?
Na, der Ku Klux Klan ist eigentlich dann so in den 30er Jahren in Deutschland, hat er sich aufgelöst. In der Nazi-Zeit war er auch verboten oder eine Art verboten, da solche Geheimbünde verboten waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam aber mit den amerikanischen Soldaten auch sofort wieder diese Ideologie mit rein. Man muss sich das ja vorstellen, ich meine, wenn zehntausende Soldaten nach Deutschland kommen, die sind ja auch ein Querschnitt der amerikanischen Bevölkerung und das waren einfach nicht immer nur lupenreine Demokraten, sondern da kamen dann auch einfach auch Clan-Anhänger nach Deutschland, die dann ziemlich schnell auch auf Kasernen schon wieder ihre Feiern abgehalten haben, wo wieder Kreuze gebrannt haben und die dann auch eigene quasi ihre Außenstellen in Deutschland auch auf US-Basen eröffnet haben. Und mit der Zeit sieht man dann so, anfangs waren es nur so reine GI-Clans, und dann öffnet sich das auch für deutsche Mitglieder, wo man dann merkt, es gibt NPD-Anhänger, die Nähe suchen. Es gibt quasi auch Anhänger von anderen rechtsextremen Gruppierungen, die dann die Nähe zu den GIs, zu deren Gruppen suchen. Und irgendwann gibt es dann so ein Misch deutsch-amerikanische Clan-Gruppierungen, wo natürlich auch immer so dieses große Vorbild Amerika war. Und dann hat man einen Clanführer hier in Deutschland, die einem das erklären, die auch so viel lebhafter natürlich auch davon erzählen können, was sie in Amerika gemacht haben, wo es ja Zeiten gab, wo zehntausende Ku Klux Klan-Leute auch maskiert quasi in Washington durch die Straßen offen marschiert sind. Das muss man ja auch sich mal vor Augen führen. Dort hat der Ku Klux Klan auch in der Öffentlichkeit einen ganz anderen Stellenwert gehabt. Und das lässt sich auch dann wieder an Taten ziemlich gut parallel erzählen, dass es auch immer wieder Anschläge auf amerikanische dunkelhäutige Soldaten gab. Das man auch manchmal verkohlte Kreuze dunkelhäutigen GIs ins Bett gelegt hat, zum Beispiel das in der Kaserne in Dachau ganz offen ein Kreuz gebrannt hat. Das in, ausgerechnet in der Kaserne, wo der ein Anführer von so einem deutsch-amerikanischen Clan quasi gedient hat, das dort plötzlich zu komischen, wo man dann danach festgestellt hat, dass im Café einfach Gift, also Rattengift drin war und wo natürlich, es wurde nie belegt, wo schnell der Verdacht aufkam, dass da der Clan quasi eine Rolle gespielt haben könnte, auch wieder nur dunkelhäutige GIs von diesen Vergiftungserscheinungen betroffen waren.
Es gab dann in den 10. bis in die 90er Jahre parallel mehrere Landes. Vielleicht ein Blick auf die 90er Jahre, wie war da die Situation?
Ich glaube, wir waren ja wie in generell in Deutschland geprägt von einem richtigen Gewalt des Ku Klux Klan. Es gab zum Beispiel einen Fall, wo ein Mob aus einer Diskothek einen Lehrer rausgezerrt hat und da rufen Ku Klux Klan, holt das Feuerzeug raus, lasst ihn, wo ist der Strick, lasst ihn uns an den Baum hängen und erstmal niemand eingeschritten ist. Also das waren so richtige mobartige Hetzszenen, die danach versucht haben, ganz klar geklappt, ihn anzuzünden. Dann haben sie versucht, ihn in einem See zu ertränken und der hat dann wirklich nur schwer verletzt überlebt, weil dann am Ende doch ein Türsteher eingeschritten ist. Das war so der erste große, jetzt werden auch die Behörden aufmerksam, wo auf einmal der Generalbundesanwalt Ermittlungen aufgenommen hat, dem Ku Klux Klan gewidmet hat, auch weil wenige Monate später dann Mitglied einen Obdachlosen erschlagen hat. Die haben sich über die Rolle Adolf Hitlers für Deutschland und für die Welt gestritten und da wurde dann quasi mit einem Keil erschlagen. Da hat sich dann später auch herausgestellt, der Täter, den man erst nur Nazi betitelt hat, hat man dann daheim bei ihm auch Mitgliedsurkunden des Ku Klux Klan gefunden. Und da wurden die Behörden aufmerksam, haben aber dann die Ermittlungen sehr, sehr schnell an lokale Staatsanwaltschaften weitergeleitet, weil sie einfach keine Organisation gesehen haben und der Generalbundesanwalt sich eigentlich ja Organisationen vor allem widmet in seinen Ermittlungen.
Wenn wir jetzt noch kurz in den 90er Jahren bleiben, stoßen wir auf Uhart, auf Beate Zschäpe, auf Ralf Wohleben als Schützer, mutmaßlichen Unterstützer, der derzeit auch in München im NSU-Prozess Klagebank sitzt. Wir stoßen auf mehrere dieser mutmaßlichen Unterstützer, die in Thüringen auch so eine Art KKK-Veranstaltung, ein Event abgehalten haben.
Ja, die mehreren clanartigen Veranstaltungen teilgenommen haben, wo Kreuz, gibt auch Fotos, wo man sie dann wirklich, also einige der Mitglieder vor brennenden Kreuzen, ja. Auch sie, so dieses Unterstützerumfeld um den NSU, dass da immer wieder auch klar gab, dass die zum einen bei Zeitschriften, so Clan-Zeitschriften mitgemacht haben, dass zu Clan-Gruppierungen gesucht haben. Und man merkt schon, dass das so ein, ich würde mich nicht Aussage hinreißen lassen, dass der NSU irgendwie ein Mitglied in der Ku Klux Klan-Gruppierung war. Man merkt schon, dass es eine ganz klare Sympathie auch mit diesem Gedankengut und auch mit diesen Szenen einfach gab.
Von den Unterstützern war tatsächlich der ein oder andere.
Ja, es gab mehrere aus dem Freundeskreis des NSU, die auch, dem man nachweist, dass sie Mitglied in Clan-Gruppierungen waren. Ich meine, immer wenn man vom NSU redet, ganz komisch auch, da muss man auch immer Fakten und Interpretationen trennen. Mhm. Es gibt so ganz klar diese Bezüge, sie selber haben an so Veranstaltungen, aus ihrem Umfeld gab es Mitglieder und dann gab es ja diesen komischen Sprung, dass eben dieser Chef von der ermordeten Polizistin im Clan war. Und da wurde oft so die Verbindung gezogen, da muss doch da sein. Und es bietet sich ja auch so an, dass man sagt, da gibt es eine Verbindung. Aber NSU hat doch den Polizisten gesamt, war das eine Verschwörung, diese Polizistin zu ermorden. Ja. Da muss man sagen, nach allem, was wir bis jetzt recherchieren konnten, wohl offenbar ein schrecklicher Zufall.
Mhm. Also 2007 Heilbronn, Michel Kiese von dem NSU ermordet worden und über den Brian von Anfang gesprochen haben, 2001 bei der KKK-Gruppe in Baden, der Truppenführer von Michel Kiesewetter.
Der Mann, der sie an dem Tag quasi auch auf genau diese Route ist. Das ist also, das dann kommt sofort, wenn man so sich das so vor Augen, der Mann, der sie quasi auch dafür gesorgt hat, dass dieses Auto dann an dem Tag auf dieser komischen Wiese dann stand, wo sie dann erschossen wurden, war Mitglied beim Ku Klux Klan, da klingelt es nicht dort. Aber trotzdem, auch hier so mein Appell, und so haben wir es auch im Buch, wir wollen da nicht eine Verbindung ziehen, die nicht belegbar ist.
So schreiben Sie es ja klipp und klar. Es gibt aber noch mehr, und die sind auch nicht ohne. Eine ganz interessante Figur in dem gesamten U-Komplex ist Thomas Richter, bekannt geworden als der V-Mann Corelli. Er ist ein Ex-Ku Klux Klan-Mitglied in der Gruppe von European White Knights. Corelli ist tot. Und kurz vor seinem Tod sind Fotodateien aufgetaucht mit NSU-Bezug. Corelli sollte noch einmal befragt werden, dazu kam es aber nicht. Sich da denken bei dieser Verbindung?
Auch da ist es wieder so, man hat sofort so ein bisschen so ein Kopfkino, wenn man das. Ich meine, nachdem diese CDs gefunden wurde, er zum Beispiel vorgeladen, dass man seine ehemaligen Betreuer, weil er war V-Mann, beim Verfahren mit ihm genau darüber reden. Und dann quasi, er kam nicht, sondern wird dann, wenn man bei ihm daheim vorbeikommt, liegt er tot in seiner Wohnung, fast nackt. Ist quasi so ein Zuckerschock, an dem er quasi gestorben ist. Dann kommt noch
dieser nicht diagnostizierten Diabetes.
Genau. Und dann jetzt vor wenigen Monaten kam dann auch noch ein noch dazu, dass einer der Wissenschaftler attestiert haben, jetzt eingeräumt hat, naja, vielleicht war es doch kein Zucker. Es gibt zumindest diese theoretische Möglichkeit, dass es quasi dass man mit einem Rattengift quasi ähnliche Symptome auslösen kann. Es laufen derzeit noch auch diese Ermittlungen wurden wieder aufgenommen zu diesem Tod von Corelli, aber es deutet viel darauf hin, dass die eingestellt werden, weil man einfach nicht diese These quasi nicht untermauern kann, dass es irgendwie eine Vergiftung war, sondern wirklich vieles darauf hindeutet, wirklich quasi diese nicht attestierte Erkrankung. Mhm. Nicht zeigt es auch wieder, so dass sich auch so in diesem Umfeld, also es ist, wie viele V-Männer, die für den Verfassungsschutz gearbeitet haben, dann auch wieder Berührungspunkte getan hatten, zum Teil sogar eigene Gruppierungen angeführt haben und zum Teil sogar später ausgesagt haben, dass sie diese Gruppierung auch mit Geld aufgebaut haben, was ihnen quasi vom Staat gegeben wurde. Zwecke, aber sie haben quasi Verfassungsschutzgeld genommen, um ihre Clan finanziell zu unterstützen.
Das finde ich auch spannend, dass sie daraus arbeiten, Corelli gedrängt wurde, auch von seinen V-Mann-Führer beim Ku Klux Klan mitzumischen. Er selbst hatte da gar nicht so Lust drauf. Und
der wurde richtig rein, das kann man nicht anders sagen. Das war in unseren Augen ein Mann, der sich wirklich von schon am Lossagen war. Mhm. Und indem man dann einfach das Potenzial gesehen hat, jemanden, der gute Zugänge hat, der uns einfach viel Material beschaffen kann und ihn wirklich wieder so helfen und aus dieser Szene quasi rauszuziehen, weil der hat wirklich regelrecht nach Hilfe schon geschrien, haben wir ihn quasi wieder so richtig reingeschubst in der Hoffnung, dass er dem Staat und quasi sehr, sehr viel Informationen liefert.
Auch die, und dennoch ist reine Linie zwischen eben einer Ku Klux Klan-Gruppe und NSU. Das auch über den V-Mann Piato, wo wir jetzt von der Zeit her nicht reingehen können, und eine Person, Matthias D., der Zwickauer Wohnung des NSU-Trios in der Frühlingsstraße, die dann in die Luft gesprengt wurde, von Schäpe angemietet hat unter seinem Namen und der in Johann-Georgen-Stadt KKK-artige Veranstaltungen ab. Da nochmal so eine Verbindung. Okay. Jetzt könnte man ja sagen, Herr Obermeier, na ja, es sind nicht so viele, und dann mit ihren Zinsen und mit den Kreuzen, und da haben sie noch ein Dekoschwert, und das nehmen wir jetzt mal alles nicht so ernst. Dennoch ist das eine, oder jetzt widerspreche ich mir selber mit meiner hübschen These, aber sage ich mal, das nehmen wir doch alles gar nicht so ernst, so gefährlich ist das doch gar nicht, brauchen wir doch kein Buch drüber schreiben.
Wir haben sehr lange die Frage gestellt, ob wir nicht eine zu kleine Bewegung zu viel quasi Ruhm auch bescheren, weil natürlich, wenn man so ein Buch schreibt, auch wenn man macht natürlich auch auf so eine Gruppe aufmerksam. Wir haben das auch wirklich sehr lang diskutiert, aber wir sind zu dem Schluss gekommen, nein, es ist sehr, sehr wichtig, dass man zeigt, der hat eine Tradition in Deutschland, der hat auch eine Tradition, die von Polizei und Geheimdiensten einfach übersehen und unterschätzt wird, die immer wieder abgetan wird, wo es auch immer wieder gab, dass eben Polizistenmitglieder waren, dass sogar Verfassungsschützer, Clan-Chefs quasi verwarnt haben zum Beispiel und auch die davon gekommen sind. Und dass wir auch diese kleinen Gruppen, die haben immer wieder diese Gewaltfantasien und auch diese Gewaltvorbereitungen schon darüber unterhalten und zum Teil Waffen auch schon beschaffen. Und ich glaube eben, seit NSU wissen wir, dass drei Leute schon zu verheerenden Taten möglich oder fähig sind. Und wenn wir alle ganz ehrlich sind, hat es, glaube ich, auch die Reichsbürger so bis von dem jeder irgendwie so ein bisschen so unter Irre abgestempelt. Ja, man hat viele Dokus über diese vermeintlichen Clowns geschrieben und hat sich so unterschwellig auch, glaube ich, immer so ein bisschen lustig gemacht.
Ernsthaft,
ja. Das war so eine rechte Komikerveranstaltung. Ja. Und ich meine, jetzt haben wir gesehen vor einigen Monaten, zu was das führen kann. Nämlich als quasi bei einer Razzia ein SEK-Beamter von einem Reichsbürger erschossen worden ist. Und so schnell, ich glaube, das muss man sich machen, bis auch Leute, die man als verrückt abstempelt oder vor allem die zu solchen fähig sind. Und wir hoffen natürlich auch, dass das Buch jetzt nicht irgendwie eine unnötige, sondern einfach auch so ein Bewusstsein einfach nur schafft, hey, die gibt es auch in Deutschland. Und wenn man in der Zeitung liest, dass sich Neonazis irgendwo getroffen haben und da ein Kreuz gebrannt hat, dass das nicht oder dass das durchaus eine Verbindung zum Ku Klux Klan einfach sein kann und zumindest zeigt, dass diese Neonazis dann eine Sympathie für diese Gruppe haben. Und ja, man merkt es auch, in der Neonazi-Szene spielt der Ku Klux Klan schon auch eine große Rolle, so als identitätsstiftendes Ding. Wenn man sich so mal so nur Neonazi-Bands die Texte anhört, kann man so der fünfte, würde ich jetzt einfach mal so eine Schätzung, aber bei jeder fünften findet man dann irgendwann mal wieder Lieder, wo es um den Ku Klux Klan geht, ja, wo man quasi da ruft oder schwärmt, was denn der Ku Klux Klan in Amerika schon erreicht hat und was man denn damit auch kann. Wir haben in Deutschland auch immer wieder in den letzten Jahrzehnten auch Ku Klux Klan Zeitschriften schon gehabt, wo quasi der Klan oder kleine Gruppierungen ganz klar schon dazu aufgerufen haben, wo sie auch in Zeitschriften schon so kleine Untergrundführer veröffentlicht haben, wo man dann so quasi, wie kann man improvisiert Krieg führen. Und ich glaube schon, dass wir uns das bewusst sein müssen, das nicht überinterpretieren, aber auch, finde ich, auch das Ziel, dass man auch breit informiert und die Möglichkeit gibt, nachzufragen, weil das ist ja das Kuriose, wenn Politiker in Parlament Deutschland nachgefragt haben, in Landesparlamenten oder auch im Bundestag, was gibt's denn zum Klan? Wieder die Antwort, ja, da gibt's die und die Gruppe, bei der und der schätzen wir so und so viele Leute, da gibt's die und die. Trotzdem, wenn man gleichzeitig mal in den Jahresbericht des Verfassungsschutzes schaut, wo eigentlich wirklich jede noch so kleine Gruppe beschrieben wird, sucht man da lang und wenn man mal findet, wo der Ku Klux Klan erwähnt wird, dann meistens auf so einem kleinen Absatz, während hingegen dann irgendwie eine kommunistische Splitterpartei in Deutschland dann irgendwie 5 Seiten kriegt. Muss ich schon sagen, da wäre es auch wichtig, auch in solchen Publikationen, einfach gibt es denn. Wenn man weiß, wenn die deutschen Sicherheitsbehörden davon ausgehen, es gibt 4 Gruppen in Deutschland, dann ist in einen Jahresbericht des Verfassungsschutzes, weil der dazu da ist, unsere demokratische Ordnung quasi zu verteidigen und auch zu informieren, was es denn da für Bestrebungen gibt, gegen diese vorzugehen.
Dieses dreifache K ist auch präsenter, als man glaubt, bevor man ihr Buch liest. Sie haben am Ende dann noch aktuelle Auflistungen, wo tauchen überall Bezüge auf, etwa bei Pegida, wenn da bei am Montag ein leuchtendes Kreuz rumgetragen wird.
Oder wenn Lieblingsheim dann Kapuz oder so mit weißen Kapuzen verkleidete Typen aufmarschieren, welche Parolen grölen, dann muss ich schon sagen, da sehe ich natürlich, woran.
Ja, in einer rassistischen Ideologie, die identitätsstiftend ist. Ja. Das war, glaube ich, wichtig. So eine Extremisten weltweit in einer rechtsextremen Erlebniswelt und die ist nun mal gewaltsuchend und gefährlich. Sie sollten das Schlusswort haben. Das habe ich reingequatscht.
Ach so, ein gutes Schlusswort. Ich sage nur danke. Und falls Sie das Buch kaufen wollen, hier gibt es, glaube ich, irgendwo so einen Stand.
Kapuzenmänner, der Ku Klux Klan in Deutschland von Frederik Obermeier und Tanja Schulz, erschienen im deutschen TV. Frederik Obermeier, ganz herzlichen Dank Ihnen. Das ist Ihr Applaus. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen noch auf dieser Buchmesse. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.